Der 8. Mai 1945. Ein Datum von weltgeschichtlicher Bedeutung. Die deutsche Wehrmacht kapituliert. Der Zweite Weltkrieg ist in Europa beendet. Die Bilanz des Dritten Reichs ist erschütternd, die Lage verheerend. Der Sieg der Alliierten über Nazi-Deutschland bedeutet eine Zäsur. Eine Parole macht die Runde. Nie wieder. In dem Podcast Das Vermächtnis des 8. Mai 1945 lassen die evangelisch-lutherische Landeskirche Schaumburg-Lippe und der Landkreis Schaumburg nicht nur letzte Zeitzeugen berichten. Auch die Generation ihrer Kinder, aufgewachsen in der Nachkriegszeit, kommt zu Wort. Und schließlich diskutieren junge Menschen über die Frage: Hat dieses Vermächtnis in der Bundesrepublik von heute noch Bedeutung? Moderiert werden die Gespräche von Volkmar Heuer-Strattmann.
Auch zu unserer vierten Gesprächsrunde sind wir in der ehemaligen Synagoge Stadthagen versammelt. Die Synagoge wurde 1858 eingeweiht. In der Reichspogromnacht 1938 nahm sie Schaden, aber sie nahm nicht so stark Schaden, dass nichts mehr übrig geblieben wäre, sondern es waren mehr innere Zerstörungen und Raub. Und das heißt, die Synagoge blieb im Grundrohbau erhalten und hat jahrzehntelang als Lagerstätte für einen Stadtjägerbetrieb gedient. Und erst relativ spät wurde sie entdeckt, auch als ein Gedenkort. Und heute ist sie ein Gedenkort und eine Bildungsstätte, und zwar seit 2017. Hier zu Gast sind zum Gespräch über den 8. Mai 1945 und sein Vermächtnis die folgenden Gäste. Einmal Jette Voreiter, 2003 in Stadthagen geboren und Schülerin des Ratsgymnasiums, dort mit dem Schwerpunkt gesellschaftswissenschaftliches Profil. Dort ist sie seit 2013, wird also bald sicherlich Abitur machen. Als zweiten Gast Joshua Groß-Kelving aus Bückeburg, 2001 in Minden geboren, aber in Bückeburg aufgewachsen, wo er 2019 das Abitur am Adolfinum gemacht hat und seit kurzer Zeit studiert Joshua BWL und Informatik und steht insofern, wie so viele andere auch, im Augenblick unter den Bedingungen der Corona-Pandemie, was immer das heißt für das einzelne Studium. Als dritte Person, dritter Gast, Clara Kohlmeier, ebenfalls 2001 geboren in Bückeburg und am selben Ort auch im Jahr 2019 das Abitur bestanden. Beide Gäste aus Bückeburg hatten auch Politik als Leistungsfach. Und Clara Kohlmeier studiert in Mainz Politik und audiovisuelle Publikation und macht dort ihre ersten Erfahrungen, aber die eben zum Teil auch unter den Bedingungen der Pandemie. Als vierter Gast Sebastian Frenzel, der 1973 auf die Welt kam und insofern jetzt schon etwas älter ist als die anderen drei Gäste, aber dadurch, dass er beruflich zu tun hat mit jungen Menschen, sicherlich auch diese Perspektive auch mit bedenken kann und seine eigene Perspektive hat als 1973 Geborener. Er hat einen interessanten Werdegang hinter sich, vom Tischler über den Holztechniker zum Betriebswirt und ist in der vierten Generation Geschäftsführer einer Tischlerei hier in der Region. Soweit die vier Gäste. Ich würde gerne als einen kleinen Impuls etwas erzählen aus meiner eigenen Familie. Also ich bin 1953 geboren und meine Frau und ich, wir haben zwei Kinder. Und bei uns ist es oft so gewesen, wenn unsere Kinder an irgendeiner Stelle unterwegs, wenn der Opa da war, sagten, sie hätten Hunger. Also kann die Bedienung nicht mal kommen, ich habe Hunger. Dann sagte der Opa 1925 geboren und mit 17 noch in den Krieg gekommen, dann sagte der Opa, der sonst sehr kinderlieb war und freundlich, du weißt nicht, was Hunger ist. Und am Tisch entstand eine schlechte Stimmung, die wir nicht richtig erklären konnten, denn diese Kinder wollten nichts Böses tun. Sie hatten für sie selbst gesehen einfach Hunger und wollten essen. Pommes frites wahrscheinlich oder Spaghetti.
Also ich muss für meinen Teil sagen, bei mir war das Thema irgendwie schon sehr früh präsent. Also meine Eltern und auch die Eltern meiner besten Freundin, die ich auch schon seit ich ein Baby bin, kenne, die haben das irgendwie sehr früh bei uns rübergebracht und uns dafür wirklich sensibel auch gemacht. Ich glaube, wir waren auch mit 8 bei unserer ersten Demo gegen rechts und bei unseren ersten Gedenkfeiern oder sonst was. Das war bei uns wirklich immer sehr präsent. Jetzt von meiner Großelterngeneration habe ich da gar nichts mitbekommen. Also da meine Großmutter und da erzählt niemand was von. Aber die war auch selber, glaube ich, also die ist kurz nach dem Krieg geboren. Ja, aber das Thema bei uns wurde immer in Dokus, sonst was, die wir zusammen geguckt haben mit der Familie, wirklich aufgearbeitet, schon sehr früh.
Und vielleicht gleich eine Zusatzfrage, weil ich das ja sehr spannend finde. 8 Jahre alt und auf einer Demo gegen rechts.
Ja.
Was hat man dir da gesagt? Wir gehen ja heute auf eine Demo gegen rechts oder hat man gesagt, wir gehen spazieren?
Also ich wusste schon, worum es da ging. Also wir haben auch beide größere Geschwister, also meine beste Freundin und ich, die waren auch schon relativ früh politisch sehr engagiert und die waren halt auch dabei. Deshalb, wir wussten schon, worum es da geht.
Ja, ja. Und hast du noch eine Erinnerung, was das dann heißt? Also was das für dich bedeutete, gegen rechts zu sein?
Ja, ich wusste, also es war mir sehr wichtig. Ich weiß noch, als kleines Kind habe ich meine Freundin, Sophia heißt sie, mal gefragt, also beziehungsweise ihr gesagt, dass ich Angst habe, Nazi werden zu können. Es war bei mir so eine Angst, dass man das einfach werden kann. Also ich wusste, was das ist. Ich wusste nicht, wie man das wird. Ich wusste nicht, wie es dazu kommen kann. Aber ja, das war bei mir. Ich wusste, dass es halt gegen alles, was anders ist.
Ah ja, interessant.
Richtig.
Also ich habe zum Beispiel als Schüler gehört über Lehrer, ja, das war ja dann 50er Jahre, 60er Jahre, der und der war ein Nazi. Und da wussten wir erst nicht genau, was das heißen soll. Ob der in irgendeinem Verein war oder was es ist. Aber da haben wir ein bisschen geguckt und das ergab sich dann. Gibt es, Joshua, gibt es eine Erinnerung an die erste Spur aus jener Zeit?
Also ich würde auch sagen, dass das Thema sehr früh bei uns thematisiert wurde schon, weil sich meine Eltern auch viel damit beschäftigt haben. Aber von meinen Großeltern würde ich auch, ja, das Hungermotiv auf jeden Fall, dass es im Prinzip beim Essen dann keine Reste gibt, bitte aufessen oder sowas auch meine Eltern nicht kennen, aber dass es darum geht, ja, Essen möglichst gut zu verwerten, weil sie halt, ja, Angst hatten, dass wir kennen diese Zeit, wo es dazu kam, dass man dann Essen im Wald sammeln musste und weiteres und ja, so richtig bewusst, wie schlimm diese Zeit auch war, wurde mir natürlich, ja, auch mit 8, 9, 10 noch nicht, auch wenn meine Eltern mir darüber natürlich erzählt haben, aber ich glaube, das erste Mal, dass ich wirklich es realisiert habe, war, als ich den Film Schindlers Liste geguckt habe. Und das hat mir wirklich klar gemacht, ja, was für grausame Ausmaß es damals angenommen hat.
Dankeschön. Bitte.
Also bei uns wurde das auch sehr früh thematisiert. Ich kann mich aber nicht ganz genau erinnern, dass das so auf einmal war, dass man das sofort alles verstanden hat. Bei mir haben meine Großeltern schon darüber gesprochen. Also früher, als wir noch jünger waren oder noch zu klein, um dieses Ausmaß, dieses Schreckens zu verstehen oder einfach noch zu jung waren, um damit konfrontiert zu werden, wurden hauptsächlich lustige Geschichten erzählt, die irgendwie trotz allem, mein Opa war Kind, als der Krieg war, hat uns da irgendwie so langsam dran herangeführt und je älter wir geworden sind, desto mehr hat er dann auch erzählt. Und ich weiß, dass ich mich relativ früh damit auch selbst auseinandergesetzt habe, über Jugendliteratur. So mit 9 habe ich, glaube ich, als Hitler das rosa Kaninchenstall gelesen. Und da war es dann wirklich, dass ich so das erste Mal verstanden habe, was das überhaupt für Ausmaße waren.
Soweit?
Ja, bei mir war das eigentlich schon als kleiner Junge irgendwie allgegenwärtig, weil ich war früher mit meiner Schwester ganz oft bei meinen Großeltern und meinem Opa fehlten 3 Finger. Und das war halt eine Kriegsverletzung und von daher wusste man schnell, was da gestehen war. Und das hat auch, sage ich mal, irgendwie dazu beigetragen, dass man sich auch für interessiert hat und seitdem versucht man das auch, sag ich mal, ich jetzt zum Beispiel meinen Kindern dann auch irgendwie weiter zu erzählen, was damals war. Und auf jeden Fall darf dann sowas nicht in Vergessenheit geraten.
Und spielt das eine, oder hat es schon eine Rolle gespielt im Verhältnis zu Auszubildenden?
Nein, das eigentlich nicht.
Dass es Fragen gab oder sowas. Wenn ein Auszubildender zu einem Workshop nach Auschwitz wollte, 7 Tage, würde er genauso freikriegen wie bei irgendeiner anderen Maßnahme? Wobei ich selbst nicht genau weiß, wie die rechtlichen Regelungen sind im Arbeitsrecht.
Ich bezweifle jetzt, dass sowas, solche Veranstaltungen, sag ich mal, jetzt von der Schule auch durchgeführt würden jetzt. Von daher stellt sich so eine Frage eigentlich gar nicht.
Gut, vielleicht ein Beispiel, was die Sache noch so ein bisschen mehr jetzt in die Gegenwart führt. Vor ein paar Jahren sagte ein Schüler zu mir, selber ein türkischer Hintergrund in der Familie, sagte zu mir, Herr Heuer-Stratmann, ich weiß nicht, ob wir das mit dem Holocaust hinbekommen. Also bewältigen, meinte er, ne? Meinte hinbekommen, im Sinne, ob wir damit klarkommen, ob wir das aufarbeiten können und, und. Und ich war für einen Moment irgendwie überrascht, wie er dieses in unserer multikulturell geprägten Gesellschaft annimmt als sein Thema. Ja, das war nicht meine Denkart. Natürlich habe ich im Unterricht das mit allen gleich behandelt, aber für mich war es kein Gedanke vorher, dass ein türkischstämmiger Junge zu mir sagte, also unser schweres Erbe, das wäre auch eine Verbindung zu der Weizsäcker-Rede, gibt es da vergleichbare Erfahrungen jetzt in der multikulturell geprägten Gesellschaft, in der Schule oder da, wo ihr wohnt oder jetzt inzwischen, na gut, Studium hat noch nicht so begonnen, durch die Bedingungen multikulturelle Gesellschaft und Vergangenheitsbewältigung. Wie stellt sich das da in eurer Sicht?
Also ich finde es schon sehr erstaunlich, aber man muss sagen, ja, im ganzen deutschen Raum im Prinzip ist es ja viel Aufarbeitung. Und ich hatte das einmal, als ich in England war. Und dann, war damals der 8. Mai und dann wurde angesprochen Victory Day, was da im Prinzip auch groß gefeiert wurde. Und dann haben mich alle ganz komisch angeguckt und dachten, okay, sie hätten mich jetzt da irgendwie mit beleidigt oder gekränkt und konnten das auch gar nicht verstehen, dass bei uns das im Prinzip ja als Befreiung angesehen wird und wir dasselbe auch hinterfragen. Sie dachten, okay, das ist ein Thema, was wir jetzt lieber gar nicht ansprechen.
Okay, da warst du sozusagen der Fremde, relativ gesehen, der Fremde und die entsprechende Überraschung. Gibt es sonst irgendwie vergleichbare Erfahrungen, vielleicht auch aus schulischen Projekten? Oder ist das so, dass das alle tragen? Die Schulen sind heutzutage gemischt. In Stadthagen etwas stärker als in Bückeburg zum Beispiel. In Obernkirchen auch wieder anders. Ja, aber sie sind halt von verschiedenen Nationalitäten geprägt. Auch wenn die deutsche Staatsbürgerschaft jetzt vielleicht vorliegt, aber im Hintergrund ist das so. Gibt es irgendwelche Erfahrungen damit?
Also ich persönlich würde sagen, dass es mittlerweile eigentlich so selbstverständlich ist, dass man zusammen multikulturell lebt, dass es mir gar nicht auffallen würde, so konkret. Also weil es irgendwie einfach dazugehört, dass sich jeder in meiner Generation, zumindest den ich kenne, irgendwie damit auseinandersetzt. Also, dass da mittlerweile das einfach zusammengewachsen ist, dass man da keine Unterschiede mehr wirklich erkennt. So.
Aber kann denn ein Jugendlicher, dessen Familie die Wurzeln wie ich ganz woanders hat, kann er das denn annehmen? Also wenn Herr Weizsäcker sagt, wir Deutsche müssen uns unserer Geschichte stellen. Wir hatten vorhin gerade eine inzwischen auch Deutsche, die aber polnische Wurzeln hat hier, die so ja auch verdeutlicht gemacht hat, da ist so ein innerer Zwiespalt. Kann man das überhaupt? Also kann man Teil einer anderen nationalen Identität werden? Außer jetzt im Zusammenleben von Partywelt und Unterhaltsamkeit und Sport treiben. Aber geht das oder ist da eine Grenze und es bleibt die Geschichte der Deutschen und das sind die Nachkommen derer, die damals gelebt haben?
Also ich glaube, in unserer Generation ist es gar nicht mehr so sehr, dass es so diese Trennung gibt. Also natürlich gibt es Menschen mit Migrationshintergrund in unserer Generation und das ist ja auch ganz normal. Aber ich kenne eigentlich niemanden, selbst wenn da die Familie aus einem anderen Land kommt, der jetzt sagt, nee, ich identifiziere mich nicht als Deutsche. Also die hier leben und bei uns, also zumindest in meinem Bekanntenkreis, identifizieren sich eigentlich auch mit der deutschen Geschichte. Also nicht, also damit, dass sie genauso Teil daran haben sollten, das aufzuarbeiten und nicht irgendwie sagen, nee, meine Familie kommt, weiß ich nicht, sie haben jetzt das Beispiel aus der Türkei gebracht. Meine Familie kommt aus der Türkei. Ich habe damit nichts zu tun. Also wer hier aufgewachsen ist, sieht es, glaube ich, als seine Aufgabe an. Mhm.
Wird so geteilt, die Sicht?
Ja, ich denke mal, das vermischt sich immer mehr. Und es entsteht, denke ich mal, auch irgendwann mal so der Gedanke, dass nicht einer sagt, ich bin jetzt Deutscher oder sowas, dass dann vielleicht irgendwer sagt, ich bin Europäer. Die Grenzen, wahrscheinlich beim Fußballspiel sind dann wieder andere Grenzen, aber ansonsten, ob ich jetzt einen Österreicher habe oder einen Franzose oder wenn die auch längere Zeit in jeweils anderen Land leben und das verschmilzt alles mittlerweile.
Ja, aus der Gedenkstättenpädagogik und dieses Haus, in dem wir sind, ist ja ein Teil solcher Projekte, wird also darauf hingewiesen, inzwischen in der jüngeren Literatur, dass darin eine Gefahr besteht, dass sozusagen irgendwie im Unbestimmten alle dafür sind, man muss sich um Vergangenheit mal kümmern. Irgendwie. Aber das im Grunde genommen so etwas wie Scham, wenn man in den 60er Jahren erfuhr, der eigene Vater war auf der Täterseite, hatte vielleicht sogar Teil an Ermordungen, ist etwas ganz anderes als zu sagen, diese Filme will ich mir jetzt auch angucken, um das mal zu sehen. Und da steht die Pädagogik, also, und das wäre schön, wenn wir auch vielleicht zu so einer konstruktiven Sicht kommen, was man da machen kann, steht die wirklich vor Herausforderung.
Die Geschichte darf ja nicht vergessen werden, ne?
Aber die, also wichtig. Wenn das Gefühl der Scham am Anfang steht, ist es etwas anderes, als wenn das Gefühl der Neugierde am Anfang steht. Und die Scham ist ja auch nicht ersetzbar. Man kann ja nicht sagen, ich will empathisch sein, aber ich will den Gedanken nur hier anbieten, weil er wirklich mit Sorge in Gedenkstätten verbreitet wird, die sich über sinkende Besucherzahlen nicht jetzt irgendwie beklagen, die aber zum Teil sagen, die Motivation ist unbestimmt geworden. Die ist so irgendwie im Beliebigen.
Ja, das kann ich schon durchaus nachvollziehen, dass heutzutage, jetzt nach 76 Jahren, die Menschen dann nicht mehr ja genau wissen, worum es geht. Viele sind irgendwie interessiert, weil sie denken, ja, ist einfach nur interessant und gar nicht wirklich hinterfragen, was wirklich passiert ist, sondern nur ja so Art Videospiel oder Film ansehen, so als Art Unterhaltung. Und das kann dann schon gefährlich werden, wenn ja Menschen sich dazu dann im Prinzip ja das nur sehen als einen Unterhaltungszweck und nicht dafür, dass es wirklich passiert und gucken, wie können wir das heute in unsere Zeit übertragen und vielleicht auch daraus lernen. Mhm.
Zustimmendes Nicken. Damit ist das erfasst. Es gibt ja auch die Möglichkeit oder Schilderung davon, dass bei solchen Besuchen wie auch hier oder in einer Gedenkstätte, wo vielleicht auch an Lagerarbeit oder Konzentrationslager sogar erinnert wird, dass Personen mitfahren, die das zurückweisen und die auch sagen, also ein Teil davon stimmt nicht. Oder zumindest die sagen, diesen Schuh ziehen wir uns nicht mehr an, das muss vorbei sein. Wie ist denn hier so die Haltung, wie man dann damit umgehen sollte? Denn Lehrer berichten halt darüber, dass das vorkommt, nicht mehrheitlich, aber in Ansätzen.
Ja, mit solchen Leuten muss man sofort ins Gespräch kommen, denen wirklich auch klar machen, was seinerzeit passiert ist und das auch richtig vermitteln. Ne?
Also ein Lehrer in einem Buch, das ich vor kurzem gelesen habe, schildert, dass Personen aus dieser rechtsorientierten oder rechtsextremen Denkrichtung in Auschwitz vor den Öfen der Verbrennung stehen, Fotos machen mit dem Smartphone, zum Teil auch mit Selfies kombiniert, so dass man das im Hintergrund sehen kann, und das verbreitet haben mit der Bildunterschrift, könnte ganz schön eng werden. Und Lehrer stehen vor der Frage, wenn sie wieder hinfahren und wissen, jemand hat das so gepostet, können sie die Person noch mitnehmen? Oder anders zugespitzt gefragt, müssen sie gerade diese Person mitnehmen, damit sie kennenlernt, was die Grundlage von Trauer und Verzweiflung ist?
Ja, das meinte ich eben auch mit einer Art Unterhaltung, dass heutzutage ja die Dinge dann, damit wird dann gepostet und dann versucht wer damit irgendwie Aufsehen zu erregen, aber da finde ich, muss man ganz schnell gegensteuern und dieser Person dann auch als Lehrer vielleicht ja deutlich machen, wo er da eigentlich vorsteht und was er da gerade im Prinzip getan hat, wie viele, ja, fast 2 Millionen Menschen dort gestorben sind. Und vielleicht macht er sich das gar nicht klar.
Aber grundsätzlich, wenn man das im Vorfeld schon weiß, mitnehmen. Also auf die
Fahrt mitnehmen. Auf jeden Fall mitnehmen.
Weil das ist wirklich real Diskussion, nicht erfunden. So solche Personen nicht mitzunehmen, auszuschließen, würde sagen, mitnehmen und damit konfrontieren und das klar machen.
Ja.
Also ich würde auch auf jeden Fall sagen, mitnehmen. Also das Ausschließen macht, glaube ich, gar keinen Sinn. Das wäre eher kontraproduktiv aus meiner Sicht. Damit würden die, denke ich, fast in ihrem Denken irgendwie bestätigt werden, dass sie nicht mitkommen müssen, dass es gar nicht so wichtig ist. Was ich denke, was vielleicht hilfreich sein könnte, dass man mit dem Geschichtsunterricht in die Richtung früher anfängt. Weil woran ich mich jetzt erinnern kann, ist, dass ich vielleicht das erste Mal in der 9. frühestens, glaube ich, in Geschichte das Thema hatte. Vorher, 5., 6., 7. hatte ich nur griechische Mythologie und Mittelalter und sonst was, was ja auch wichtig ist. Aber ich denke, die Leute dafür irgendwie sensibel zu machen, sie darauf einzustellen, ist ganz wichtig schon im früheren Alter. Weil so, als ich in der 9. Klasse war, hatte ich meine Meinung teilweise schon. Natürlich kann man die immer noch variieren. Aber solche festen Meinungen stehen da halt, glaube ich, oft schon wirklich fest. Und ich denke, das ist in der Schule ein bisschen zu spät.
Ja.
Ich würde mich da anschließen, vor allem dadurch, dass wir ja immer weiter in der Digitalisierung voranschreiten und durch Social Media da einfach auch nochmal ein komplett anderer Blick drauf geworfen wird. Es wird teilweise ja Auschwitz als Punkt der Bucketlist, also ja, da muss man mal gewesen sein und dann poste ich darüber eine Instagram-Story und sage, oh, wie schlimm, aber ich verstehe gar nicht wirklich, was ich da poste und was ich da überhaupt sehe und wie respektlos das demjenigen eigentlich gegenüber ist. Und ich denke, dadurch, dass auch die Kinder immer früher auf Social Media unterwegs sind, kommen die viel früher mit einer Meinung, was politische Strömungen angeht, in Berührung. Deswegen sehe ich das auf jeden Fall auch so, dass man beim Geschichtsunterricht da schon viel früher mit anfangen müsste, darüber zu reden. Und vielleicht wäre es tatsächlich sinnvoll, an solchen Gedenkstätten irgendwie eine Bitte zu formulieren, die Smartphones nicht zu nutzen.
Mhm. Gut, die gibt es auch. Es gibt auch sogar Hinweisschilder. Es gibt auch, glaube ich, Orte, wo es verboten ist und wo auch eingegriffen wird, wenn es dazu kommt. Aber manchmal ist ja auch die Abweichung interessanter und das Spiel damit, wie weit man gehen kann. Nun sind wir ja hier auch in einer Bildungsstätte, in der ab und zu Seminare stattfinden. Und vielleicht, also ich vermute mal, ihr seid alle zum ersten Mal hier. Diese Stätte ist, es gab auch eine Diskussion darum, wie man die gestaltet. Ja, und Sie erinnert an gelebtes Judentum. In Stadthagen gibt es keine Gemeinde mehr. Sie hat zum Teil künstlerische Elemente. Sie soll aber auch zweckmäßig sein. Und es gibt Biografien durch die entsprechenden Tafeln, wo hingewiesen wird darauf, wie Personen aus Stadthagen zu Tode gekommen sind. Das heißt, es sind überwiegend traurige Lebensläufe. Ähnliche Erinnerung wie an anderen Stellen auf diese Personen auch mit Stolpersteinen. Ja, und vielleicht können wir das nochmal so als Beispiel nehmen, auch in den Orten, in denen ihr seid. Ob ihr meint, Stolpersteine sind wirklich etwas zum Stolpern oder ist das einfach der Boden, über den man läuft?
Ich denke mal, dass es schon sehr wichtig ist, ab und zu, sage ich mal, wenn man durch die Stadt geht, bei den Kindern zum Beispiel, man bleibt irgendwo stehen und holt sich ein Eis oder sowas. Dann blickt man auf so einen Stein und dann liest man die Namen, die da draufstehen. Und wenn man dann weitergeht und weitergeht, dann sieht man immer mehr. Und dann kommt man auch nochmal ins Grübeln und überlegt so, Mensch, wie viele Leute es doch gewesen sind, die unter sowas gelitten haben. Ich denke mal, schon ein ganz guter Anstoß.
Mhm. Ich denke, generell ist es schon auf jeden Fall ein Punkt, wo, an dem man stolpert und an dem man auch ins Nachdenken kommt. Aber es muss, glaube ich, auf jeden Fall ein gewisses historisches Interesse bestehen. Man muss sich mit dem Thema bereits auseinandergesetzt haben, weil also in Stadthagen, in der Innenstadt, gibt es ja viele Stolpersteine. Aber es wird ja so nicht erklärt. Also man sieht diese Steine, man sieht da Namen und Daten. Aber wenn man wirklich sich sonst nicht mit dem Thema auseinandersetzt, ist es wirklich wenig. Und ich persönlich, wenn man da wirklich lang geht und es so oft sieht, denkt man schon, boah, das war krass, was die erlebt haben, und es ist ganz schlimm und ganz schrecklich und man kommt darüber ins Grübeln. Aber ich glaube, es müsste da noch mehr gemacht werden, damit es wirklich alle erreicht.
Gut, jetzt haben wir diese Weizsäcker-Rede als Hintergrundthema, Vermächtnis des 8. Mai 1945, und haben schon einiges gesagt so zu eurem demokratischen Selbstverständnis und zur Bedeutung von Erinnerung. Ich würde jetzt gerne mal, weil das jetzt hier die jüngste Versammlung ist in den vier Runden, gedanklich ein Stück weiter gehen. Und zwar ausgehend von Weizsäcker. Er sagt, man darf den 8. Mai 1945 nicht vom 30. Januar 1933 trennen, also Beginn der NS-Herrschaft, nicht Beginn der NSDAP. Und vielleicht können wir gemeinsam uns mal vorstellen, wie es wohl 2033 sein wird in Deutschland, was ihr von heute aus für eine Vorstellung habt, ob es dann noch Gedenkkultur, Erinnerungskultur gibt, wie sich Demokratie bis dahin weiterentwickeln könnte, da das keiner von uns weiß, ich auch nicht, keiner weiß, ob und wie er oder sie das erlebt, ist es wirklich eine freie Ermutigung zur Spekulation, ausgehend von dem, wie ihr die Gegenwart erlebt und was ihr über die Vergangenheit wisst.
Also ich würde sagen, so 100 Jahren dann zur Machtergreifung wird es auf jeden Fall Gedenkveranstaltungen geben, und da ist im Prinzip so viel Bedeutung für die ganze Welt auch hat, dieses Datum, wo im Prinzip, ja, man könnte sagen, das Unheil begann, durch die Machtergreifung von Hitler auch dann von Hindenburg eingesetzt, und es fing ja nicht im Prinzip mit dem Beginn des Zweiten Weltkrieges 39 erst an, sondern schon in den Jahren davor, wo es die Judenverfolgung gab, Sinti und Roma und ja, große Vernichtung.
Und du glaubst, die Gesellschaft zu der Zeit will sich dann daran erinnern?
Also das wäre dann ja im Prinzip 100 Jahre. Also im Moment haben wir ja 76 Jahre, wenn wir an 45 gedenken, und das ist etwas unter dem, ja, der Lebenserwartung von Männern in Deutschland. 100 Jahre wäre natürlich schon, da ist dann die Generation, die es direkt erlebt hat, sind die meisten dann nicht mehr hier. Ja. Und dann wäre es im Prinzip an, ja, die Generation unserer Eltern und auch unserer, das einfach weiterzutragen und dann auch an die kommenden Generationen, ja, weiterzugeben.
Und siehst du eine Gefahr, dass dann auch die damalige Bewegung unter neuem Etikett auch gedenken möchte?
Ich könnte mir schon vorstellen, dass gewisse Randgruppen das dann auch dazu nutzen, ja, gewisse Propaganda zu verbreiten und dann eine neue Bewegung zu haben. Aber ich denke nicht, dass das den Großteil betreffen wird, weil einfach, wenn man sich überlegt, da ist der Januar 1933, warum jemand das nochmal aufgreifen würde, das wäre so absolut grausam.
Also ich würde mich da auf jeden Fall anschließen. Ich denke schon, dass da dann ein großes Event auch draus gemacht werden wird. Und es ist auch wichtig, glaube ich, dass wir das einfach nicht vergessen. Aber ich denke, das ist auf jeden Fall unsere Aufgabe, auch die Aufgabe unserer Generation, dass eben diese Möglichkeit der rechtsextremen Strömungen, daraus etwas zu gewinnen quasi, dass das eben nicht entsteht. Ich meine, Tendenzen in rechtsextreme Richtungen gibt es in der Politik, wird es wahrscheinlich auch immer geben. Aber ich denke, es ist unsere Aufgabe und auch in gewisser Weise unsere Pflicht, unser Möglichstes zu tun, dass so etwas wie im Zweiten Weltkrieg sich nicht nochmal wiederholt.
Und das würde dann aktualisiert werden an dem, zu dem Ereignis. Ja. Aber als Aufgabe die ganze Zeit.
Genau.
Das ist unsere Daueraufgabe, unsere Hausaufgabe.
Genau.
Mhm. Sehe ich ganz genau so. Darum sitzen wir ja hier, ja, und diskutieren drüber und geben das weiter, dass irgendwann neu gegründete Parteien, die jetzt auch im Bundestag sitzen, ihr Gedankengut nicht weitertreiben. Ne?
Mhm. Ja, also ich muss auch sagen, ich bin da auch tatsächlich relativ hoffnungsvoll. Ich finde auch gerade unsere Runde hat das jetzt auch bestätigt, dass wir alle von unserer Familie das weitergegeben bekommen haben. Man hat ja jetzt gehört, die Generation der Kinder, dass die da quasi nichts mitbekommen haben, dass das totgeschwiegen worden ist, das Thema. Und dass wir das wirklich alle schon von jungem Alter auf wirklich beigebracht bekommen haben. Und das muss so beibehalten werden. Und wenn wir das weitergeben und das immer weitergegeben wird, dann stehen die Chancen, denke ich, ganz gut, dass man das nicht vergisst und dass man da weiterhin dran erinnert. Und ja, die rechten Strömungen, wie schon gesagt wurde, wird es immer geben. Und es muss dagegen gekämpft werden.
Mhm. Vielleicht kann man das mit einem Gedanken verknüpfen, der aus jüdischen Gemeinden kommt, die das auch, glaube ich, so wie du es jetzt gerade sagst, so feststellen, es hat sich da wirklich was verändert. Aber was sich nicht verändert hat, ist, dass die Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland sehr wenig weiß vom Judentum und von jüdischem Leben. Und dass es deshalb oft eine Trauer um etwas ist, was früher mal war, aber was nicht erfasst, wie heute Juden zum Beispiel leben. Die, nehmen wir die Hauptstadt Berlin, die in Berlin in eine jüdische Schule im Prenzlauer Berg gehen können, auch vor der jeden Tag eine Polizeiwache steht oder ein Auto mit Polizisten und dann sitzen die Polizisten darin. Das ist auch gelebtes Judentum heute.
Ich denke schon, dass wir da noch mehr Berührungspunkte einfach schaffen müssen, dass das wieder nicht so eine Gruppe ist, mit der wir historisch etwas sehr Schlimmes verbinden, sondern dass das für uns wieder alltäglicher wird, dass es diese Religionsgruppe gibt und dass es etwas Normales wieder wird und nicht wieder, also dass das für uns einfach wieder dazugehört. Ich weiß, dass es einige Aktionen gibt. Bei uns an der Schule war mal ein jüdisches Mädchen in unserem Alter, das über ihr Leben einfach berichtet hat. Und das war für uns ganz schlimm, weil sie wirklich diesen Antisemitismus nach wie vor ganz häufig miterleben muss. Und dass es so etwas überhaupt noch gibt, ist für jemanden, der das nicht miterlebt und der auch während dem Krieg nicht gelebt hat, wirklich kaum vorstellbar. Aber das, was sie da erzählt hat, das war sehr verstörend. Und ich denke, das müsste einfach noch viel mehr gemacht werden, dass das noch öffentlicher wird, dass das nach wie vor ein Problem ist, aber dass es eben nicht mehr dieses Separate ist.
Mhm. Ich würde da vor dem Hintergrund gerne nochmal eine Frage aufgreifen oder einen Aspekt, den du am Anfang genannt hast, dass du gesagt hast, du hattest Angst, Nazi zu werden und hast dich auch mit der Frage beschäftigt, wie man das wird, da noch kindhaft. Und jetzt sind ja schon einige Jahre oder viele vergangen. Was würdest du denn heute sagen, wie kannst du das erklären? Denn es gibt sie ja nach wie vor oder es gibt sie unter anderen Etiketten, ja, würde man nicht so sagen, aber wir sagen dann allgemein Rechtsextremismus und sowas und es gibt allgemein den Extremismus. Wie ist das, Clara? Wie erkennt man das und wie kann man es verhindern?
Also ich denke, das hat wahrscheinlich ganz viel mit dem Umfeld zu tun, wie man aufwächst, also dass das auch von der Familie herkommt einfach. Deshalb, als ich ein Kind war, ich dachte einfach, man wird das irgendwie, ich hatte da wirklich so eine Angst vor. Ich weiß noch ganz genau, wie ich mit meiner Freundin darüber geredet hatte und mir dachte, oh mein Gott, so wie wenn Menschen sagen, sie haben Angst, krank zu werden. Später war das für mich. Es war für mich wie die Angst vor einer Krankheit, also als ich ganz klein war. Und ich denke, das hat wirklich viel mit dem Umfeld zu tun, wie man da sozialisiert wird, einfach schon in jungen Jahren wahrscheinlich. Und ich denke, da kann die Schule ganz viel gegen machen, weil ich meine, Eltern werden immer ihre Denkweise irgendwie an die Kinder versuchen weiterzugeben. Und das ist, denke ich, schon schwierig, da rauszukommen, wenn man da nicht irgendwie in der Schule für sensibilisiert wird. Genau. Und ja.
Denke ich auch, das hatten wir vorhin ja auch schon mal kurz angeschnitten, dass in der Schule einmal zu wenig vielleicht über das Thema gesprochen wird und dann halt auch zu spät. Wenn ich jetzt sehe, meine Tochter ist in der 9. Klasse und die hat vor dem Lockdown, da ging das gerade mit Scheidemann los, mhm. Also noch Weimarer Republik, noch davor. Und jetzt durch Corona bleibt sowieso vieles auf der Strecke. Aber dass man vorher schon 7., 8. Klasse das Thema aufgreift, das denke ich mal, ist auch wichtig. Weil was bleibt jetzt dann zum Beispiel bis zur 10. Klasse noch für Zeit, um das Thema zu diskutieren?
Mhm. Gut, klar, was du gesagt hast, dass man das irgendwie oder wie eine Krankheit sehen kann. Wenn jetzt hier, ich habe ja gewisse Erfahrung mit auch mit rechtsextremistischen Schülern, eine begrenzte, aber eine gewisse. Wenn jetzt hier einer wäre, dann wäre ich relativ sicher, dass er sagen würde, an dieser Bezeichnung merkt man, wie wir behandelt werden. Wir werden mit einer Krankheit verglichen oder sogar gleichgesetzt. Jetzt gucke ich mal, hier ist niemand, aber wenn jetzt einer wäre, was würdest du denn da sagen? Denn der sich von dir diskriminiert fühlte, weil du es mit der Krankheit in Verbindung bringst.
Ja, da würde ich sagen, dass meine Toleranz bei Intoleranz endet. Also, dass ich dafür keine Toleranz mehr aufbringen kann und dass dann, ja, ich persönlich kann da nicht irgendwie jemandem tolerant gegenüber sein, der anderen ihren Wert als Mensch abspricht, weil die anders sind. Deshalb, ich kann da gar nicht richtig mit diskutieren, dann glaube ich, weil ich weiß, dass man mit diesen Menschen nicht richtig diskutieren kann. Man würde es probieren, aber es ist wahrscheinlich wie mit einer Wand zu reden. Und ich glaube, das wäre sehr frustrierend für mich, einfach so ein Gespräch zu führen.
Dieser Podcast wurde produziert von den Schaumburger Nachrichten im Auftrag der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Schaumburg-Lippe und des Landkreises Schaumburg.